Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Heute wenden wir uns dem Teil 2 zum Thema Endometriose zu. Wir haben ja erfahren, dass das eine Erkrankung ist, die für viele junge, gebärfähige Frauen sehr schwerwiegend empfunden wird. Und auch heute freue ich mich für dieses Gespräch unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Mexner, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Leiterin des Endometriose-Forschungszentrums der Charité und des dortigen Endometriose-Zentrums, wieder begrüßen zu dürfen zu diesem Thema. Liebe Frau Mexner, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben ja im Teil 1 erfahren, dass sehr viele Frauen davon betroffen sind, von dieser Endometriose. Dass Endometriose bedeutet, dass es sich um versprengte Gebärmuttergewebe mit Schleimhaut und Muskulatur der Gebärmutter handelt, das sich im Bauchraum absiedeln kann, im sogenannten Bauchfell, an der Blase, am Darm, und dass das natürlich entsprechend viele Probleme machen kann. Heute wollen wir uns jetzt mal darüber unterhalten, wenn man einen Verdacht auf eine Endometriose hat, was macht man danach, was folgt dann, worauf sollte ich achten und was können wir da tun? Also geht's erstmal um die Diagnostik. Sie hatten ja im ersten Teil schon gesagt, Frau Mexner, dass es sehr, sehr schwierig ist, in einer Endometrioseambulanz einen Termin zu bekommen, dass Sie selbst am Tag 25 Anfragen haben, die Sie gar nicht alle beantworten können und dass es doch lange dauert, bis man einen Termin bekommt. Wenn ich jetzt als Patient so einen Verdacht habe, gibt es da eine Möglichkeit, zum Beispiel mit Hilfe eines Fragebogens oder Ähnlichem mal zu gucken, könnte sich das bestätigen, vielleicht erst auch mal mit meinem persönlichen Gynäkologen sprechen. Ist es denn eine Endometriose? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee. Und deswegen hat auch die Arbeitsgemeinschaft Endometriose, die wir gegründet haben, deren Vorsitzende ich bin, als allererstes so einen kleinen, kurzen Endometriose-Schmerzfragebogen entwickelt. Ganz wichtig ist immer die Einschätzung, wie stark sind Schmerzen, weil Schmerz als solches ist natürlich etwas Subjektives. Und das hat möglicherweise auch eben dazu geführt, dass das so verkannt wurde. Bislang Regelschmerz, ja, hat jeder. Und diejenigen, die nicht so extreme Regelschmerzen haben, dass sie krank am Boden liegen, können sich das dann eben auch nicht so vorstellen. Und wir arbeiten da mit einer visuellen Analogskala, was ja typisch ist für Schmerztherapeuten, von 0 bis 10. Bei 10 ist das der schlimmste vorstellbare Schmerz, da liegt man schreiend am Boden. Und ab 3 mag man ungefähr eine Schmerztablette nehmen. Und da haben wir in diesem Schmerzfragebogen das aufgesplittet. Wir fragen nach Regelschmerzen. Wir fragen aber nicht nur nach Regelschmerzen, wie die pur sind, sondern müssen Sie Schmerzmittel nehmen? Wie viele? Welche? Und wie verbessert sich dann der Schmerz? Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe einen Schmerzwert von 7, aber ich nehme eine Ibuprofen 400 und dann ist es auch völlig in Ordnung, ich funktioniere dann, dann ist es noch in Richtung normal. Aber viele Frauen mit schwersten Regelschmerzen müssen wirklich regelmäßig Ibuprofen nehmen und kommen nicht unter einem Schmerzwert von 4. 3, 4, was dann immer noch sehr einschränkend ist. Das ist zum Beispiel eher auffällig. Wir fragen genauso, wie ist es, wenn man mal eine Antibabypille genommen hat und man hat eine Abbruchblutung gehabt. Auch das ist typischerweise schmerzhaft bei Endometriose. Dann fragen wir auch in dieser Art und Weise die zyklischen Unterbauchschmerzen ab oder auch unregelmäßige Unterbauchschmerzen, Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang und Geschlechtsverkehr. Und die Frauen haben dann die Möglichkeit, den kann man runterladen, diesen Schmerzfragebogen, sich darüber Gedanken zu machen und es schon mal einzutragen. Dann sieht man auf einen Blick, ob jemand nun wirklich Einschränkungen hat oder nicht. Und das hilft dann auch dem Frauenarzt, das besser einschätzen zu können.
Jetzt sind ja viele junge Frauen, die gehen natürlich ins Internet, die googeln und dann finden sie auch einen Speicheltest, der angeblich eine Endometriose nachweisen kann. Was halten Sie denn davon?
Ja, das ist letztes Jahr sehr beworben worden. Wenn man aber in die Literatur bisher reinschaut, dann ist es so, dass dieser Test tatsächlich auf einer kleinen Studie beruht, wo 200 symptomatische Patientinnen zu einer diagnostischen Bauchspiegelung geladen wurden oder eingewiesen wurden. Und das heißt, es sind dort nur Frauen gewesen, die auch Beschwerden hatten. Und da ist dieser Test angewandt worden und konnte ziemlich sicher zeigen, wer Endometriose hatte oder nicht. 50 hatten keine Endometriose, hatten aber trotzdem Beschwerden. Und wir haben zum Beispiel nachgefragt, was hatten denn diese Betroffenen? Was war denn da los? Und da wurde uns zum Beispiel gesagt durch die Testentwickler oder die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, dass sie nicht sicher sagen können, ob der Test eine Adenomyose alleine erkennen kann. Und das halte ich zum Beispiel für ein ganz großes Problem. Wenn nämlich eine Frau mit typischen Beschwerden ein Negativtestergebnis hat, aber in Wirklichkeit eine Adenomyose hat, dann gehört sie genauso behandelt wie die Frau, die Endometriose hat. Und dieser Test hat bisher noch kein multizentrischer Test gewesen, wo viele verschiedene Gruppen eingeschlossen worden sind oder Kontrollgruppen oder asymptomatische Frauen. Also im Moment ist es noch nicht so sehr evidenzbasiert, muss man sagen. Wir warten da wirklich noch auf weitere Ergebnisse. Ein anderes Thema ist, sind die Kosten dieses Tests. Dieser Test weist Micro-RNA nach. Das ist, das kann man gar nicht ganz so einfach erklären, was das ist. Zellen funktionieren und Abläufe funktionieren ja über das Abrufen von Genen und die Umschreibung von Genen in Proteinen. Und im Rahmen dessen werden auch Micro-RNAs sozusagen docken an bestimmte Stellen der RNA an und induzieren dann das Umschreiben in ein Protein. Das muss halt irgendwie alles kommuniziert werden in diesen Zellen. Und dass das bei Endometriose alles stark verändert ist, das wissen wir schon ganz lange. Und dieser Test misst nun ein Profil solcher Micro-RNAs, 109 Stück, die eben in dieser besonderen Komposition diese Endometriose vorhersagen sollen. Und das kostet einfach 900 Euro oder 800 Euro. Die Technologie ist unheimlich teuer und ist auch nicht absehbar, dass das billiger wird. Und im Moment, habe ich ja vorhin auch gesagt, wir haben ja ein Versorgungsproblem. Ein Frauenarzt, ein niedergelassener Frauenarzt, Frauenärztin, selbst wenn die sich gerne mit Endometriose beschäftigen möchte, dann können die nicht mehr als 47 Euro abrechnen. Und das steht in keinem Verhältnis zu so einem Test. Muss ich sagen, wenn Geld ins Gesundheitssystem fließt, dann bin ich eher dafür, dass wirklich die Versorgung verbessert wird und niedergelassenen Frauenärztinnen und Ärzten die Möglichkeit gegeben wird, sich zu unterhalten. Denn auch mit positiven Testergebnis muss ich ja mir die Patientin genau anschauen. Ich muss mir anhören, was sie für Beschwerden hat. Ich muss die Ultraschalluntersuchung machen, die Untersuchung und die Empfehlung. Und da hilft mir der Test eigentlich nicht. Wenn wir die Möglichkeiten schaffen, alle Frauen hören zu können und versorgen zu können, dann braucht man im Grunde genommen diesen Test auch nicht. Oder für nur bestimmte Fragestellungen, jedenfalls nicht für die breite Masse.
Ich gehe auch davon aus, dass dieser Test von den Krankenkassen sicher nicht bezahlt wird, ne? Wenn das eh noch nicht so sicher ist, was er überhaupt bringt, ob er wirklich auch diejenigen aufdeckt, die eine Endometriose haben oder da eine große Dunkelziffer ist, dass vielleicht auch welche eben rausfallen, die eine Endometriose haben. Dann wird das garantiert ja erstmal noch nicht bezahlt, ne?
Nein, ist nicht abzusehen, dass das bezahlt wird. Muss man auch sagen, dass das ist auch nicht sinnvoll, weil die Versorgung nicht gewährleistet ist.
Ja, das wäre ja auch nämlich das Nächste. Wie können wir denn das mit der Versorgung verbessern? Also wir haben ja schon gesagt, das sind vor allen Dingen junge Frauen, die auch im gebärfähigen Alter sind, die auch oft einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Und meistens kommen sie ja dann zu Gynäkologen, wenn sie eben diesen unerfüllten Kinderwunsch haben und von der Endometriose erstmal noch gar nichts wissen. Jetzt haben wir gehört, der Fragebogen, das ist natürlich schon mal eine sehr gute Sache. Und ich denke, den können ja auch Frauen im Wartezimmer ausfüllen, sodass man da auch schon mal einen Hinweis hat. Und dann ist jetzt die nächste Frage, Ultraschall hatten Sie das letzte Mal gesagt, wäre was Wichtiges. Und was kommt dann?
Genau, dann hat man eine Einschätzung der Situation. Ganz häufig ist es so, dass man typische Beschwerden hat. Ich sage jetzt mal wirklich Regelschmerzen auf einem Schmerzwert von 7, 8. Das ist tatsächlich typisch. Man kann dann auch oft zyklische Unterbauchschmerzen haben, Schmerzen im Geschlechtsverkehr. Aber oft sind wirklich diese extremen Regelschmerzen sehr einschränkend. Und eine Sache, die Frauen natürlich auch ungern machen, neben Hormonen nehmen, sind auch Schmerzmittel zu nehmen. Und das, da haben wir auch ein großes Problem in der Aufklärung, welche Schmerzmittel sind jetzt sinnvoll und wie werden sie genommen. Ich halte es für sehr wichtig, wenn man solche starken Schmerzen hat, dass man die auch adäquat behandelt. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, das aushalten zu wollen in diesem guten Ansatz. Ich halte das schon aus, weil sich dann das gesamte Becken verkrampft mit der Zeit und tatsächlich Schmerzen mit der Zeit immer schlimmer werden. Das nennt sich nämlich zentrale Sensitivierung. Die eingehenden Signale, die übers Rückenmark dann bearbeitet werden und am Ende im Gehirn abgebildet werden, die sind irritiert, wenn immer wieder so starke Schmerzen kommen. Und dann verändert sich das mit der Zeit und das Gehirn ist nicht so klug zu verstehen, dass Regelschmerz einen jetzt nicht umbringt, wie zum Beispiel eine unerkannte Blinddarmentzündung, der platzt, dann kann man sterben. Das ist bei Regelschmerzen jetzt nicht so, aber es wird immer sensibilisiert. Der Körper wird jedes Mal in Alarmbereitschaft mehr und mehr gesetzt und das führt dazu, dass das empfindliche Feld im Becken tatsächlich sich vergrößert. Und dann sind das die typischen Situationen, dass auch Schmerzen beim Wasserlassen und Stuhlgang dazukommen. Also das hat einen zeitlichen Verlauf oft. Und dass die Schmerzschwelle nach und nach immer mehr sinkt und jede Berührung von innen im Becken wehtut, dann eben auch zunehmend Geschlechtsverkehr unangenehmer wird und schmerzt. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Schmerzen mit vernünftiger Schmerztherapie anzuleiten. Aber alle Betroffenen haben recht, es muss auch jemand geben, der das erklärt und der das verschreibt. Da fühlen sich viele Gynäkologinnen und Gynäkologen leider auch nicht zuständig. Das ist auch ein großer Punkt, der geändert werden muss. Aber es ist auch ganz wichtig, dass man regelmäßig Beckenbodenentspannungsübungen macht, Yin-Yoga macht, dass man Osteopathie vielleicht für sich probiert oder Akupunktur. Also man kann schon auch viel multimodal machen, um eben auch Verspannungen wieder aufzulösen und vorzubeugen. Und ganz interessant ist, dass auch die Ernährung eine Rolle spielen kann. Weil darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen. Viele Frauen mit eben die Endometriose-Beschwerden haben die Erkrankung gehört auch zu den chronisch entzündlichen Erkrankungen mit viel Entzündung im Bauch und komischerweise macht das auch Beschwerden am Darm. Ganz typisch ist so ein zyklischer Blähbauch, der sogenannte Endobelly. Wir wissen nicht genau, wie das zustande kommt. Die Darmbeweglichkeit wird auch durch Hormone gesteuert. Das Mikrobiom mag eine Rolle spielen. Alles Mögliche kann da eine Rolle spielen. Wir wissen aber, dass man das über Ernährung, eine mehr anti-entzündliche Ernährung, wenig tierische Produkte, vielleicht das Weglassen von Milchprodukten, die Reduktion von Gluten, mehr Umschwenken auf Dinkel, Weglassen von Zucker, dem sehr gut entgegenwirken kann. Mit viel grünem Gemüse, man kann auch anti-entzündliche Substanzen zu sich nehmen, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Kümmelöl, Schwarzkümmelöl, das sind so Dinge, die hilfreich sein können. Und manche reagieren auch extrem auf Histamin. Und da könnte man sich auch überlegen, ob man mindestens zyklisch, also um die Menstruation herum, das Histamin weglässt. Wenn man mit solchen Maßnahmen die Schmerzsymptomatik klar reduzieren kann und dann gut zurechtkommt, muss nicht unbedingt sofort eine Hormontherapie eingeleitet werden. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss man sich auch das zugestehen und eingestehen, dass man eigentlich zu starke Schmerzen hat. Und damit tut man sich selber auch keinen Gefallen, weil man mehr und mehr in so ein chronisches Schmerzsyndrom rutscht und der Verdacht auf Endometriose sich wirklich immer weiter erhärtet und damit einhergehend, gerade bei jungen Frauen, die jetzt noch keinen Kinderwunsch haben, ja auch das Risiko besteht, dass sich Endometriose mehr und mehr entwickelt. Und das ist dann der Moment, wo wir doch auch zu einer hormonellen Therapie beraten müssen.
Okay, jetzt war das jetzt ganz viel. Also zuerst wird mal geguckt, was kann man machen mit Beckenbodenentspannung, Osteopathie, Akupunktur und Ernährung. Wenn das alles nicht greift, dann hatten Sie gesagt Hormone und natürlich die Schmerzmittel. Fangen wir mal mit der Hormontherapie an. Wie gestaltet sich das dann?
Die Hormontherapie ist rein symptomatisch. Wir wissen ja, wenn wir nicht bluten, dann gibt's auch keine Schmerzen. Und was durch eine Hormontherapie passiert, wir nehmen dort insbesondere sogenannte Gestagen-Monopräparate ohne Östrogen, ist, dass der Eisprung unterdrückt wird. Dem Gehirn wird durch das Messen, das Gehirn misst diesen Gestagengehalt im Blut und denkt, er ist schwanger. Es ist eine Art Pseudoschwangerschaft, die vorgegaukelt wird. Und wenn ein Körper schwanger ist, dann braucht er keinen neuen Eisprung. Und damit wird zentral der Zyklus unterdrückt. Wir nennen das zentrale Downregulation der Eierstöcke, so dass wir keinen Eisprung haben. Wenn wir keinen Eisprung haben, bildet sich im Eierstock kein Östrogen. Die Gebärmutterschleimhaut wird nicht aufgebaut. Und etwaige Endometrioseherde werden dadurch nicht stimuliert. Also wir entziehen das Östrogen. Und dann werden die Präparate im Non-Stop-Modus genommen, so dass wir auch keine Abbruchblutungen dann haben. Eine hormonelle Ruhephase, wie man sie ja auch in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit erlebt. Und das ist nicht gefährlich. Im Gegenteil, das entlastet und kann so behandelt, so kann man Endometriose behandeln, wenn jemand eine Amenorrhoe, also diese Blutungsfreiheit, dazu sagen wir dann Amenorrhoe hat und ist beschwerdefrei, dann ist die Erkrankung auch meist zum Stillstand gekommen und man kann so erstmal weitermachen.
Okay, jetzt haben ja viele Vorbehalte, hatten Sie auch schon gesagt, was die Hormontherapie anbelangt. Klar, wenn man dann im Internet guckt und dann steht dann, Thrombosen sind häufiger, also Blutgerinnsel, die sich bilden, sind wesentlich häufiger, wenn man Hormone nimmt. Und die nächste Frage ist, wie ist das dann, wenn man die ganze Zeit dem Körper vorgaukelt, dass eine Schwangerschaft besteht, wenn man wirklich schwanger werden möchte?
Mhm. Geht das ja, das alles? Sind gute Fragen, das beschäftigt die Frauen sehr und das kann ich auch gut verstehen, weil wir das ja tatsächlich über die Medien durchaus zu hören, immer hören. Hormone sind gefährlich. Wir müssen hier aber wirklich einmal unterscheiden zwischen der kombinierten Pille, die nämlich Östrogen enthält und tatsächlich ein höheres Thromboserisiko birgt, aber zur Verhütung eingenommen wird. Das ist ja nochmal eine andere Situation. Was wir jetzt hier haben, die Erstlinientherapie für Endometriose ist eine Gestagen-Monotherapie. Diese ist östrogenfrei und birgt nicht die höheren Risiken für Thrombosen. Und sie ist medizinisch indiziert. Wir haben ja einen Grund, das jetzt zu tun. Das muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und trotzdem besteht sehr große Skepsis gegenüber dieser Anwendung, weil wir auch sehr viel hören im Moment. Lebe deinen Zyklus, man ist leistungsfähiger während der Ovulation. Wir hören, Spanien plädiert für Menstruationsurlaub, weil man dann eben nicht so leistungsfähig ist. Aber viele möchten sehr ihren Zyklus erleben und miterleben und sogar nach ihrem Zyklus verschiedene Arbeitseinsätze richten können. Das ist so ein moderner Ansatz im Moment, aber wir müssen uns eigentlich klar machen, dass das viele Bluten, was wir heutzutage erleben, weil wir eben eine Geburtenkontrolle haben, weil wir aufgeklärt sind, gar nicht physiologisch ist. Noch vor 100 Jahren, also 1919, haben die Frauen insgesamt in ihrem Leben 40 Mal geblutet. Sie waren schwanger, haben viel, viel eher Schwangerschaft natürlich erlebt, als wir das jetzt heutzutage. Also sie waren früh schwanger, haben gestillt, waren wieder schwanger, haben wieder gestillt. Also wer die Serie Call the Midwife kennt, da kommt die Hebamme tatsächlich in einen Haushalt wo und sie fragt zur Geburt und sie fragt die Gebärende, wann war die letzte Regel? Und die sagt zu ihr, vor 20 Jahren, weil die ein Kind nach dem anderen geboren hat und nie wieder geblutet hat. Die hat gestillt, ist wieder schwanger geworden. Also dieses Erleben von so vielen Menstruationsblutungen wie wir heutzutage, und wir kommen, es hat sich wirklich verzehnfacht in den letzten 100 Jahren, nämlich wir haben mittlerweile 400 Menstruationsblutungen. Das ist eigentlich nicht physiologisch und so von der Natur gar nicht vorgesehen. Da gucken mich dann immer alle ganz entsetzt an, wenn ich sowas sage. Aber dieser Zyklus bei Frauen mit Endometriose, der zerstört die Organe und macht stärkste Schmerzen. Also es gibt keinen vernünftigen Grund, dass man das aushalten muss. Und deswegen plädiere ich tatsächlich, in solchen schweren Fällen auch zu einer Hormontherapie aus medizinischen Gründen. Ich vergleiche das auch gerne mit Diabetes. Man kann sehr viel über Lifestyle erreichen, Bewegung, Diät, machen, tun. Wenn der Blutzucker, und wir haben da eben den Blutzucker, den können wir messen, der spiegelt uns das wieder, wie die Sachlage ist, nicht in Ordnung ist, muss man auch Medikamente dazu nehmen, bis hin irgendwann zum Insulin. Sonst kommt es zur Organzerstörung. Und das muss man sich einfach auch nochmal durch den Kopf gehen lassen, ob man da sich nicht einfach in seiner Einstellung das nochmal überdenken möchte.
Und sagen Sie noch vielleicht ein Wort dazu, können diese Frauen dann auch, wenn sie diese Gestagene wieder absetzen, schwanger werden?
Natürlich, weil sonst können wir auch noch Schwangerschaften und Stillzeit ja nicht wieder schwanger werden. Das ist das, also die eigentliche Eizellreifung, die hormonell geregelt wird über unser Gehirn und dieser Zyklus, das sind nur 2 Wochen oder wirklich nur die letzten 2 Wochen in der Eizellreifung und alles andere läuft autonom. Also wir haben gar nicht so viel Einfluss mit Hormonen auf unseren Zyklus und das springt in der Regel alles normal wieder an, wenn man aufhört.
Na, das ist doch jetzt schon mal eine beruhigende Sache, weil, wie gesagt, die meisten googeln irgendwas und was man da alles findet, ist ja eher sehr beunruhigend und verunsichert natürlich auch viele der Patienten.
Absolut verständlich, also ja. Verstehe ich gut. Allein deswegen muss man wirklich viel Zeit haben, um das mal auch zu erklären. Auch deswegen, wir haben, das kann ich vielleicht noch erzählen, auch großes Glück. Wir dürfen nämlich ein Screening-Programm für Endometriose entwickeln an der Charité. Wir haben einen Innovationsfonds-Zuschlag bekommen, wo wir eine App entwickeln gerade, wo wir all diese Informationen auch teilen. Was ist der Zyklus? Was ist normal? Was kann man wirklich selbstständig machen? Es geht wirklich um Management der Menstruationsschmerzen. Da wird immer eingegeben, wie die Schmerzsituation ist. Und wenn weiterhin trotz all dieser multimodalen Maßnahme weiterhin stärkste Schmerzen bestehen, dann werden diese Betroffenen, die App wird ab für 15-Jährige bis 24-Jährige zur Verfügung stehen, im Rahmen jetzt dieser Studie. Später soll die auch für alle dann da sein. Aber wegen Datenschutz und so weiter geht es halt jetzt nur so. Wenn also weiterhin bestehende Schmerzen bleiben, dann werden die in ein Früherkennungsprogramm eingeladen. Und da habe ich das erste Mal ein interdisziplinäres Team mit einer Frauenärztin, einer Physiotherapeutin, Psychologin und Ernährungswissenschaftlerin, dann auch ein ganzheitliches Konzept zu entwickeln. Und da hoffen wir, dass wir vielen helfen, die sonst jahrelang noch keine Begleitung ihrer Beschwerden erfahren hätten. Und dass wir da viel die Diagnosezeit damit verzögern können.
Ja, das klingt ja schon mal ganz gut. Und wir tun ja auch etwas dazu mit unserem Podcast heute, ne? Und das letzte Mal. Vielleicht auch noch, Sie sagten Psychologin, Ernährungstherapeutin, Physiotherapeutin, Gynäkologin. Sie haben aber eins gesagt, Gynäkologen trauen sich häufig nicht so richtig mit Schmerzmitteln. Wie gehen sie da dran? Wie gehen sie da vor? Vielleicht wäre auch ein Schmerztherapeut da nicht ganz verkehrt in so einem
unbedingt.
Setting, dass man da auch nochmal guckt. Aber
das jetzt wünsche ich mir. Das wünsche ich mir. Ein eigenes Zentrum mit meinem eigenen im Team mitarbeitenden Schmerztherapeuten. Aber das ist eher für Endometriose-Patientinnen. Hier wollen wir ja erstmal die jungen Frauen mit reinen Regelschmerzen. Und ich traue mich ja, das mit den Schmerzmitteln zu beraten.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Sie sind ja Gynäkologin. Wenn jetzt Patienten kommen und Sie sagen, die haben dann eben nur mal einen Schmerz, der auf der Skala zwischen 7 und 8 von 10 liegt und 10 ist das Allerhöchste, was es gibt. Was machen Sie denn an Schmerztherapie für diese Patienten?
Ja, was ich eben auch schon erklärt habe, dass ich das ganzheitliche Konzept erkläre. Und ich sage denen zum Beispiel auch, sie sollen wirklich nicht viele denken, sie müssen erstmal einen Schmerz aushalten. Und wenn man ihn dann nicht mehr aushält, dann nimmt man auch mal eine Schmerztablette. Und da wissen wir ja, dass wir eigentlich viel mehr Schmerzmittel nehmen müssen, als wenn wir frühzeitig anfangen damit. Ich sage also, sie müssen für sich erkennen, welche geringst wirksame Dosis hilft. Das kann auch eine 400er sein, wenn man sie frühzeitig nimmt. Oder es ist eben eine 600er Ibuprofen, aber die sollen Sie dann auch regelmäßig nehmen. Wenn das nicht ausreichend hilft, können Sie natürlich Buscopan dazu nehmen. Buscopan alleine bei schweren Regelschmerzen hilft nicht, aber in Kombination oder oft nicht, sagen wir mal so. Aber Buscopan Plus ist zum Beispiel etwas, was viele auch, ne, das ist ja Paracetamol plus Buscopan, auch als sehr hilfreich empfinden. Damit kann man auch zum Beispiel anfangen. Aber dass man da die Kombination macht, denn das Ibuprofen oder auch das Naproxen, das unterdrückt die Freisetzung der Schmerzbotenstoffe, haben wir ja erklärt, das passiert. Und Buscopan oder auch Novalgin entspannt die Muskulatur. Und das ist halt auch ganz wichtig, diese Kombination. Viel Magnesium empfehle ich zum Beispiel auch. Das sind schon so die Schmerzmedikamente, wo wir dann auch mit arbeiten. Heute zum Beispiel hatte ich auch eine Patientin, die hat so viele Jahre schon Endometriose und die hat wirklich 8-9 Tage Schmerzen von 10. Das glaube ich ihr auch, weil sie hat eine schwere Darmendometriose und ist völlig unbehandelt, hormonell. Und die nimmt 4-mal 1 Gramm Novalgin. Ist aber, das hat kaum Effekt. Manchmal kann man auch ein mild wirksames Opiat nehmen, aber bevor man dann dazu greift, muss man doch sagen, vielleicht soll man an so einer Stelle dann erstmal nochmal überlegen, ob nicht eine Hormontherapie sinnvoller ist und diesen Zyklus einfach nicht mehr haben muss in dem Moment. Das sind eben so die Dinge, über die wir dann eben auch sprechen. Und wie gesagt, Ernährung, es gibt eine ganze Reihe von antientzündlichen Produkten. Es gibt sogar richtig schon fertige Kompositionen, die für Patienten mit Endometriose zusammengestellt worden sind, mit Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien. Also es ist schon ein absolut effektiv, da auch ganzheitlich zu denken.
Und die Schmerzmittel werden ja vor allen Dingen natürlich in der Zeit, in der die Regelblutung stattfindet, eingenommen und nicht während der ganzen Zeit. Ne? Also die werden ja nur in der Zeit eingesetzt. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil wir in der Schmerztherapie ja immer sagen, wenn das eine Dauertherapie ist, dann sind eben diese Schmerzmittel wie Ibuprofen und Naproxen und solche Sachen als Dauertherapie nicht unbedingt geeignet. Aber da geht es ja um eben die Tage, in denen die Blutung stattfindet und dann auch die meisten Schmerzen sind.
Ja, danke, dass Sie das nochmal sagen. Also ich sage dann immer, man sollte wirklich nicht mehr als an 5 Tagen regelmäßig diese Schmerzmittel nehmen. Das ist dann auch nicht in Ordnung.
Ja, gibt es denn auch noch etwas Erfreuliches für Frauen, die jetzt älter werden, in die Wechseljahre kommen, hört dann die Endometriose auf?
Ja, für viele ist es tatsächlich so, dass mit Sistieren der hormonell aktiven Zeit, der Zyklus dann sistiert, auch die Endometriose zurückkommt. Ein Teil, muss man aber leider sagen, die einfach in ein chronisches Schmerzsyndrom gerutscht sind, mit Entkopplung der Zyklusassoziation, behalten leider auch ihre Beschwerden weiter. Aber der Großteil ist dann durch damit. Aber es ist halt einfach schade. Man sollte jetzt nicht 30 Jahre leiden müssen. Das sollten wir unbedingt aufklären. Und das habe ich einfach satt. Das darf einfach nicht mehr sein.
Das ist ein gutes Schlusswort. Dann darf ich das jetzt nochmal zusammenfassen. Also, wir haben jetzt erfahren, dass die Arbeitsgemeinschaft Endometriose einen Fragebogen entwickelt hat, der erstmal weiterhilft, dass die Patienten den im Internet sich runterladen können, dass es eine PDF-Datei ist. Und dann können sie das erstmal ausfüllen und damit schon mal zu ihren Gynäkologen gehen. Und dann hat man schon mal einen ersten Hinweis, ob es sich um eine Endometriose handelt oder nicht. In dem Fragebogen wird vieles abgefragt zum Thema Blutung, Schmerzen bei der Regelblutung oder auch Schmerzen dazwischen, dann Schmerzen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang, beim Geschlechtsverkehr. All diese Dinge werden da schon erstmal abgefragt. Was letztes Jahr ein bisschen gehypt wurde, dieser Speicheltest, da haben sie gesagt, der ist eher nicht anzuwenden. Da gibt es einfach noch nicht genügend Daten. Der ist zu teuer und wir haben da einfach auch noch von der Auswertung her das nicht so, dass man wirklich sagen kann, der ist verlässlich und dann kann man das auch machen.
Genau.
Wichtig ist, dass man mit der Therapie eben nicht zuwartet, dass man die Schmerzen nicht aushält, dass in der Zeit, in der die Schmerzen stattfinden, nämlich in der meisten Zeit während der Regelblutung, über 5 Tage durchaus auch Schmerzmittel eingenommen werden können, dann durchaus was Entzündungshemmendes wie das Ibuprofen oder das Naproxen. Aber dass natürlich auch ganz wichtig sind solche Verfahren wie Beckenbodenentspannung, Osteopathie, Akupunktur, Ernährung, dann viele Möglichkeiten über zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren oder auch Vitamin D, Schwarzkümmelöl. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch die Ernährung zu beeinflussen, dass man vor allen Dingen Sachen meidet, die eine Entzündung weiter anfachen können. Also all diese Dinge, die müssen dann besprochen werden, die kann man auch machen und die sind sehr gut. Vor der Hormontherapie braucht man sich nicht zu fürchten. Das ist eine sogenannte reine Gestagentherapie, die nicht zu Thrombosen führt, weil das Östrogen dann nicht dabei ist. Und damit wird einfach der Zyklus erstmal lahmgelegt. Es kommt zu keinem Eisprung und damit kommt es auch nicht zu einem Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, nicht zur Abblutung und damit kann man die Schmerzen erstmal unterdrücken. Wenn solche Patienten, die diese Hormontherapie bekommen, schwanger werden wollen, ist auch das kein Problem. Wenn man das absetzt, setzt der Zyklus normalerweise wieder direkt ein. Und es ist wichtig, Sie haben gesagt, fand ich sehr interessant, dass 1919 die Frauen in ihrem Leben im Schnitt 40 Mal eine Menstruation, eine Regelblutung erlebt haben und dass wir mittlerweile 400 Mal diese Blutung im Leben haben und dass das eigentlich für den Körper viel zu viel ist und für die, die eine Endometriose haben, erst recht. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr spannender Podcast zum Thema Endometriose und jetzt, denke ich, wissen auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was man macht, wenn der Verdacht auf eine Endometriose besteht und wie man damit umgehen kann. Liebe Frau Mexner, ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr gern.
Das war unser Podcast zum Thema Verdacht auf Endometriose und was dann? Der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint immer donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.